Stell dir vor, dir drückt jemand einfach so die Schlüssel zu einem absolut fehlerfreien, schmerzfreien Universum in die Hand.
Mhm.
Also wirklich ein Ort, an dem alles, aber auch alles, perfekt auf dich abgestimmt ist. Völlige Harmonie, du kennst absolut keinen Mangel. Und dann
wirfst du es weg.
Genau, du gibst all das völlig freiwillig auf. Und warum? Nur weil dir jemand einflüstert, dass der Vermieter heimlich die wirklich guten Sachen vor dir versteckt.
Ja, das ist objektiv gesehen ein absolut katastrophaler Deal.
Absolut.
Aber, und das ist das Verrückte, genau das ist das Fundament der menschlichen Verfassung sozusagen.
Ja, Wahnsinn. Damit herzlich willkommen zu einer neuen tiefen Analyse. Wir stürzen uns heute auf die Notizen und die Forschungen von Dr. Kenneth Matthews über das Buch Genesis.
Richtig, speziell Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 3, Vers 24.
Genau, also die Geschichte vom Garten Eden. Und unsere Mission für dich heute ist es, weit über diese typische Sonntagsschulversion hinauszugehen.
Ja, diese simple Version mit dem Baum und dem Apfel, die greift da einfach viel zu kurz.
Viel zu kurz. Wir wollen heute wirklich entschlüsseln, was da mechanisch und psychologisch eigentlich passiert ist. Also von der wahren Natur einer vollkommenen Verbindung über ein kosmisches Trauma bis hin zur Mechanik der Erbsünde.
Es ist enorm viel Stoff, ja?
Okay, lass uns das entpacken. Wir müssen nämlich zuerst verstehen, was eigentlich auf dem Spiel stand. Also bevor alles komplett den Bach runterging.
Mhm, ja, der Text legt da auch extrem großen Wert drauf. Also diesen Ausgangszustand wirklich sehr detailliert zu beschreiben.
Wie meinst du das genau?
Naja, es geht ja los mit der Erschaffung von Mann und Frau.
Okay.
Und ein zentraler Punkt bei Matthews ist, dass die Frau aus demselben Material, also aus exakt derselben Substanz wie der Mann, geschaffen wird.
Ah, okay.
Sie sind also keine konkurrierenden Spezies, sondern gehören essentiell zusammen. Wenn sie sich vereinen, kommen sie wieder zusammen, als wären sie eine Einheit.
Aber sie behalten schon ihre Einzigartigkeit, oder?
Genau, sie behalten ihre völlige Einzigartigkeit bei.
Mhm. Und da taucht ja dann auch dieses berühmte Konzept auf, also dieses ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen.
Ja, das Leaving and Cleaving.
Richtig.
Und wenn ich ehrlich bin, also das klang für mich immer so ein bisschen nach einer modernen Unternehmensfusion, weißt du?
Oh, interessant. Wie kommst du darauf? Also ja, zwei Parteien legen irgendwie ihre Ressourcen zusammen und unterschreiben halt einen Vertrag. Aber wenn ich Matthews richtig lese, verfehlt das die emotionale Wucht von dieser Textstelle doch komplett, oder?
Absolut, ja. Eine Unternehmensfusion ist da, die ist viel zu kühl, viel zu vertraglich. Im hebräischen Denken sprechen wir hier von einem Bund.
Einem Covenant, ne?
Genau, einem Covenant. Das ist kein Geschäft. Das ist ein völliges, existenzielles Verschmelzen. Stell dir zwei Chemikalien vor, die aufeinandertreffen und eine völlig neue Substanz bilden.
Oh, das ist ein gutes Bild.
Ja, und du kannst sie danach einfach nicht mehr trennen, ohne das Ganze zu zerstören. Und dieser Aspekt des Verlassens ist dabei kulturell extrem wichtig.
Weil es da um Respekt geht.
Nicht ganz. Es bedeutete in der antiken Welt eben nicht, dass man aufhörte, seine Eltern zu ehren. Das wäre absolut undenkbar gewesen.
Verstehe. Es geht also nicht um Respektlosigkeit den Eltern gegenüber, sondern eher um so eine radikale Verschiebung der Loyalität, richtig?
Exakt.
Die Herkunftsfamilie rutscht quasi auf Platz 2 der Prioritätenliste und dieser neue Bund rückt unangefochten an die absolute Spitze.
Völlig richtig. Und diese radikale Loyalität, die schafft dann die Grundlage für das nächste sehr bekannte Detail.
Sie waren beide nackt und schämten sich nicht?
Genau das. Und wir betrachten das heute oft durch unsere moderne, schambesetzte Brille. Aber hier wird ja der Zustand vor dem Fall beschrieben.
Nacktheit war da also völlig natürlich.
Ja, sie repräsentiert hier eine vollkommene Offenheit, eine absolute Verletzlichkeit, ohne jegliche Angst irgendwie ausgenutzt zu werden.
Das ist wirklich ein faszinierendes Bild für vollkommenes Vertrauen. Du hast buchstäblich keine Barrieren, keine Rüstung, keine Masken vor dem anderen.
Richtig.
Aber genau diese totale Verletzlichkeit ist natürlich, das ist ja auch der perfekte Angriffsvektor, ne? Wenn jemand mit bösen Absichten in dieses System eindringt.
Oh ja. Und das bringt uns direkt zu Kapitel 3.
Genau. Plötzlich taucht diese Schlange auf. Und Matthews beschreibt diesen Moment ja nicht nur als, als so einen kleinen Fehltritt, sondern als etwas viel Größeres.
Er nennt es ein kosmisches Trauma.
Ein kosmisches Trauma. krass.
Ja, um das mal greifbar zu machen, jede Generation hat ja diese massiven historischen Brüche.
Mhm.
Für manche war es Pearl Harbor, für andere die Kennedy-Attentate.
Oder für uns heute der 11. September oder die Pandemie, ja?
Genau.
Solche Ereignisse zerschneiden die Zeit buchstäblich in ein Davor und ein Danach. Nichts ist mehr, wie es mal war.
Und theologisch gesehen ist der Garten Eden dann dieser ultimative Wendepunkt.
Richtig. Es gibt die Pre-Fall- und die Post-Fall-Welt. Die gesamte Realität zerbricht in diesem Moment.
Weißt du, was mich an dieser Schlange irgendwie stört?
Was denn?
Die Art, wie sie in der Popkultur oft dargestellt wird. Also wie so ein bösartiger Gottrivale auf Augenhöhe. Aber das gibt der Text ja gar nicht her.
Nein, überhaupt nicht.
Die Schlange ist ein Geschöpf. Sie wurde von Gott gemacht. Ich sehe sie da eher wie ein bösartiger Hacker, der in so ein riesiges, perfektes Firmennetzwerk eindringt.
Das ist eine sehr treffende Analogie. Ja, weil der Hacker kann enormen, katastrophalen Schaden anrichten. Er kann die Server zum Absturz bringen und alle Daten korrumpieren, aber ihm gehört das System nicht.
Genau.
Gott behält die ultimative Souveränität. Er ist immer noch der Besitzer des Netzwerks, selbst während der Hacker da wütet.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist genau diese Dualität. In der antiken Welt des Nahen Ostens war die Schlange oft ein Symbol für Weisheit und ewiges Leben.
Echt? Weisheit?
Ja, aber in der israelitischen Theologie wird sie als unreines Tier klassifiziert. Sie kriecht auf dem Bauch im Staub. Sie wird als der ultimative Feind verstanden.
Mhm.
Und später im Neuen Testament, also im Römerbrief Kapitel 16, da zieht Paulus die direkte Verbindung. Er bestätigt, dass diese Schlange repräsentativ für Satan steht.
Okay, also wir haben diesen metaphorischen Hacker, der für Satan steht. Aber das ist doch dann sicher nur so ein abstraktes Prinzip, oder?
Wie meinst du das?
Naja, so eine Art literarische Verkörperung des Konzepts Böse. Die haben da doch nicht wirklich mit einem Reptil mit Stimmbändern diskutiert, oder?
Das ist genau der Punkt, an dem Matthews sehr deutlich wird. Er argumentiert stark gegen die Idee, dass es nur ein abstraktes Märchenprinzip ist.
Okay.
Und sein Beweis dafür liegt in der Strafe, die später ausgesprochen wird. Der Schlange wird, exakt wie Adam, eine konkrete biologische Lebensspanne zugeschrieben.
Ah, Gott sagt, alle Tage deines Lebens, richtig.
Richtig. Ein abstraktes Prinzip wie das Böse hat keine biologische Lebensspanne. Es muss sich also um eine konkrete Entität handeln.
Okay, das leuchtet ein.
Ob es nun ein Wesen war, das die Form einer Schlange nutzte, oder dämonische Besessenheit die theologische Kernaussage ist, die reale Präsenz eines bösen Akteurs im Garten.
Und woher dieser Akteur ursprünglich kam?
Tja, das lässt der Text bewusst im Dunkeln. Gott rechtfertigt sich hier an dieser Stelle nicht.
Gut, wir haben also diesen konkreten Eindringling. Und wie bringt er die Menschen jetzt dazu, dieses ganze Paradies einfach wegzuschmeißen? Er kommt ja nicht mit einer Armee.
Nein, überhaupt nicht. Er kommt mit Worten.
Aber genau hier wird's wirklich interessant. Wenn man die Dialoge mal analysiert, ist das im Grunde doch die Geburtsstunde des psychologischen Gaslightings, oder?
Absolut. Es ist ein absoluter Meisterkurs in Täuschung.
Die Manipulation ist so erschreckend subtil.
Betrachten wir mal Gottes ursprüngliches Gebot. Es war ja extrem großzügig formuliert.
Ja.
Von jedem Baum im Garten darfst du nach Belieben essen. Es gab buchstäblich nur eine einzige Ausnahme. Und was macht die Schlange daraus?
Sie verdreht das komplett.
Genau, sie fragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen?
Genau das. Sie nimmt diese unfassbare Fülle und Großzügigkeit und framet sie um in so eine restriktive, negative Einschränkung.
Mhm.
Sie sät diesen Gedanken. Dein Schöpfer ist gar kein liebender Vater, er ist ein geiziger Kontrollfreak, der dir heimlich etwas vorenthält.
Exakt, das ist das Ziel.
Und die Reaktion der Frau darauf, also die fand ich immer etwas seltsam.
Inwiefern?
Sie korrigiert die Schlange zwar, aber dann fügt sie etwas zu Gottes Gebot hinzu. Sie sagt, man dürfe den Baum nicht essen und, Zitat, ihn nicht einmal berühren. Woher und denn dieses Nicht-Berühren? Ist sie da schon auf die Manipulation reingefallen und macht Gott irgendwie strenger, als er eigentlich ist?
Das ist eine gute Beobachtung. Für uns moderne Leser wirkt das oft wie eine fehlerhafte Übertreibung. Aber Dr. Matthews beleuchtet das aus der Perspektive der antiken Leser.
Okay.
In einer Kultur, die sehr stark von Reinheitsgeboten geprägt war, hätte man diesen Zusatz eben nicht als Fehler gelesen. Es ist vielmehr der Versuch, einen Zaun um das Gesetz zu bauen.
Einen Zaun?
Ja. Wenn etwas so gefährlich ist, dass es den Tod bringt, dann ist die logische, fromme Konsequenz, Ich komme dem gar nicht erst nahe.
Ah, ich verstehe.
Ich berühre es nicht einmal. Es war in Ihren Augen eigentlich als eine lobenswerte Sicherheitsmaßnahme gedacht.
Ah, okay. Sie versucht also, einfach besonders vorsichtig zu sein.
Genau.
Aber dann lässt die Schlange ja die Maske fallen. Sie geht von dieser subtilen Frage zu einer direkten Lüge über. Sie sagt,
richtig,
ihr werdet nicht sterben.
Und sie liefert das Motiv Gottes direkt gleich mit. Er sei eifersüchtig. Er wolle nicht, dass euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet wie er.
Das Perfide daran ist ja, es war irgendwie eine Halbwahrheit, oder?
Das ist das Gefährlichste an dieser ganzen Täuschung. Die Schlange hatte in gewisser Weise recht.
Die Frucht hatte ja tatsächlich einen Effekt.
Ja, ihre Augen wurden tatsächlich geöffnet. Und sie erlangten eine neue Art von Wissen über Gut und Böse.
Aber?
Aber die Schlange verschwieg die Mechanik, wie sie dieses Wissen erlangen würden. Nämlich durch den kompletten Verlust ihrer Unschuld.
Krass.
Sie erkannten plötzlich ihre Nacktheit. Diese völlige Offenheit, von der wir vorhin sprachen, die war plötzlich extrem bedrohlich. Die Scham trat ein.
Und letztlich ernteten sie genau das, was Gott angekündigt hatte, ne? Den Tod. Also die Trennung von der Quelle des Lebens.
Ganz genau.
Weißt du, das bringt mich zu einer Sache, die mich beim Lesen der Quellen wirklich aufgeregt hat.
Oh, was war das?
Die Frau steht da, führt dieses hochkomplexe psychologische Duell mit dem ultimativen Bösen, wird manipuliert und getäuscht. Und wo ist eigentlich Adam in der ganzen Zeit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
War er gerade auf der anderen Seite des Gartens und hat irgendwelche Tiere benannt?
Das ist der absolute Wendepunkt der Geschichte, den man so leicht überliest. Der hebräische Text sagt ganz beiläufig, dass sie die Frucht ihrem Mann gab, der bei ihr war.
Warte mal, er stand einfach die ganze Zeit stumm daneben?
Exakt.
Das gibt's ja nicht.
Und das verändert die theologische Bewertung komplett. Die Frau wurde durch eine hochkomplexe Täuschung in die Irre geführt.
Ja.
Aber der Mann, er hörte den ganzen Dialog, er sah, was passierte, er wurde nicht getäuscht und aß trotzdem.
Wahnsinn.
Dr. Matthews betont hier, dass dies ein Akt der bewussten, offenen Rebellion war. Er entschied sich sehenden Auges gegen Gottes Souveränität.
Wow.
Und diese bewusste Rebellion, die reißt da nicht nur ein Loch in ihr persönliches Gewissen, sondern zerstört buchstäblich die Architektur der Realität, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Du kannst ja richtig sehen, wie diese kosmische Ordnung komplett auf den Kopf gestellt wird. Vor dem Biss war die Hierarchie klar. Gott ganz oben, darunter die Menschen, die über die Tierwelt herrschen. Und was passiert bei diesem Sündenfall?
Die komplette Umkehrung.
Eben. Plötzlich diktiert ein Tier, also die Schlange, der Frau, was sie tun soll. Die Frau führt dann den Mann und der Mann rebelliert gegen Gott. Die Pyramide schiebt Kopf, das Chaos übernimmt quasi die Herrschaft.
Ja, und wenn man sich dann mal die Strafen ansieht, die Gott da austeilt, dann machen die plötzlich mechanisch total Sinn.
Mhm.
Das sind ja keine willkürlichen Blitze, die Gott da irgendwie aus Wut vom Himmel wirft. Er stellt die Ordnung durch Konsequenzen einfach wieder her.
Richtig.
Die Schlange, die sich über den Menschen erhoben hat, wird dazu verflucht, auf dem Bauch im Staub zu kriechen, also unter allen anderen Tieren.
Ja.
Der Mann, der über die Natur herrschen sollte, wird nun erleben, wie die Natur, also der Ackerboden, ihm feindlich gegenübersteht und Dornen hervorbringt. Es ist auf einmal ein täglicher Kampf ums Überleben.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir hier nicht nur Strafen für zwei Individuen. Wir sehen den Beginn einer Infektion, die das gesamte menschliche Genom befällt.
Einer Infektion?
Ja. Hier betreten wir das theologische Konzept der Erbsünde, auf das Paulus später im Römerbrief so großen Wert legt.
Okay, das musst du erklären.
Es geht nicht nur darum, dass Adam und Eva eine Regel gebrochen haben. Es geht darum, dass sie die Quelle der menschlichen Natur vergiftet haben. Jeder Mensch, der nach diesem Moment außerhalb des Gartens geboren wird, erbt diese gebrochene, rebellische Veranlagung.
Weißt du, das klingt für mich wie bei einem Computer.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, Adam ist das Basisbetriebssystem der Menschheit. Und er lädt sich versehentlich oder absichtlich einen tiefgreifenden Virus herunter.
Ah, ja.
Es ist dann völlig egal, welche neuen Ordner oder Dateien du danach erstellst. Jede einzelne Datei, jeder Codeschnipsel, der aus diesem System hervorgeht, trägt diesen Virus von der ersten Sekunde an in sich.
Das ist ein hervorragendes Bild. Und der biblische Text beweist das ja auch sofort auf die denkbar brutalste Weise in der direkt darauf folgenden Generation.
Du meinst Kain und Abel.
Richtig. Das nächste große Ereignis ist Kain, der seinen Bruder Abel ermordet. Ein Fratrizid.
Ein Brudermord, ja.
Man muss verstehen, wie absolut schockierend das in einer antike nahöstlichen Kultur war. Der familiäre Zusammenhalt war da das absolute Fundament für das nackte Überleben. Dass ein Mensch seinen eigenen Bruder kaltblütig tötet, demonstriert, wie unfassbar schnell und zerstörerisch dieser Virus die menschliche DNA durchdrungen hatte.
Aber, und genau hier muss ich mal laut aussprechen, was sich wahrscheinlich viele Zuhörer gerade denken.
Nur zu.
Dieses ganze System der Erbsünde klingt doch total nach Kollektivschuld.
Ja, das tut es.
Und das widerspricht eigentlich allem, was wir hier im Westen über Gerechtigkeit glauben. Ich meine, warum zum Teufel muss ich heute mit diesem Virus herumlaufen und für eine Fehlentscheidung zahlen, die Adam vor Jahrtausenden getroffen hat? Ich habe nicht auf diesen Phishing-Link der Schlange geklickt.
Das ist der klassische Einwand unserer individualistischen Kultur.
Ja, natürlich.
Um das zu verstehen, müssen wir uns in das Konzept der kooperativen Solidarität eindenken, der Corporate Solidarity. Das war für Menschen in der Antike völlig normal.
Kooperative Solidarität.
Genau. In diesem Weltbild existierte das Individuum nicht völlig isoliert, so wie wir das heute sehen. Das Oberhaupt einer Familie, eines Clans oder einer Nation repräsentierte das gesamte Volk.
Okay. Was der Repräsentant tat, tat in ihren Augen die gesamte Gruppe. Adam ist nicht nur eine Einzelperson, sein Name bedeutet wörtlich Menschheit.
Ah.
Er handelte nicht nur für sich selbst, er handelte als unser gewählter Vertreter im kosmischen Sinne. Weil die gesamte Menschheit buchstäblich aus ihm hervorging, waren wir alle in ihm, als er fiel.
Okay, das ist wirklich schwer zu schlucken, aber logisch innerhalb dieses Rahmens.
Es ist eine andere Denkweise, ja?
Wenn wir also alle durch diese kooperative Solidarität mit diesem Todeskrankheitsvirus infiziert sind, dann wirft das ja ein völlig neues Licht auf das Ende der Geschichte.
Definitiv. Gott verbann sie aus dem Garten und stellt diese Cherubim mit einem flammenden Schwert auf, um den Weg zum Baum des Lebens zu blockieren.
Ja.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie, naja, wie der finale Tritt nach draußen. Die ultimative, harte Strafe.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Denn Gottes Handeln wirkt hier auf den ersten Blick tatsächlich paradox, aber wenn man die Mechanik verstanden hat, erkennt man etwas anderes.
Und zwar?
Es war keine reine Strafe. Es war ein Akt der tiefsten Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit? Jemandem die Tür zum ewigen Leben vor der Nase zuzuschlagen? Wie das?
Überleg doch mal, was passiert wäre. Sie waren nun infiziert.
Ja.
Sie trugen Scham, Rebellion, Angst und den geistlichen Tod in sich. Was wäre passiert, wenn sie in diesem traumatisierten, fehlerhaften Zustand vom Baum des Lebens gegessen hätten?
Oh.
Sie hätten dieses gebrochene Dasein buchstäblich verewigt. Sie hätten für immer in alle Ewigkeit in diesem entfremdeten Zustand leben müssen.
Wow.
Indem Gott den Zugang blockierte, verhinderte er, dass das Böse und das Leiden unsterblich wurden. Er setzte einen Rahmen.
Sterblichkeit als Rettung.
Genau. Der Mensch wurde sterblich, ja. Aber genau dadurch wurde er auch erlösbar. Es war der erste Schritt eines gewaltigen Rettungsplans.
Krass. Der Tod als eine Art Quarantänemaßnahme, damit der Virus nicht ewig im System wütet.
Sehr gut ausgedrückt.
Und das bereitet dann ja die Bühne für diesen epischen Kontrast, den Dr. Matthews aus dem Römerbrief zitiert. Die Lösung für das Problem muss die exakt gleiche Mechanik nutzen wie das Problem selbst.
Absolut.
Wenn die Menschheit durch Corporate Solidarity, also durch einen einzigen Repräsentanten gefallen ist, dann kann sie auch nur durch einen einzigen Repräsentanten gerettet werden. Richtig?
Exakt. Das ist die Theologie der zwei Adams, die Paulus formuliert. Der erste Adam trat als unser Repräsentant auf, versagte im Ungehorsam und brachte Verurteilung und Tod über das gesamte System.
Mhm.
Tausende Jahre später kommt das Gesetz unter Mose. Aber das Gesetz war kein Heilmittel.
Was war es dann?
Es wirkte eher wie ein Röntgengerät. Es machte den Virus nur sichtbar. Es zeigte das Ausmaß der Frakturen im System, konnte sie aber nicht heilen. Und dann kommt Jesus Christus. Paulus nennt ihn den letzten Adam.
Er übernimmt also die Rolle des neuen Vertreters der Menschheit?
Ganz genau. Er steht dort, wo der erste Adam stand. Er wird ebenfalls extremen Versuchungen ausgesetzt, aber anstatt in bewusste Rebellion zu gehen, wählte er perfekten Gehorsam.
Ja, durch diesen einen gerechten Akt, durch seinen Tod und seine Auferstehung, bricht er den Virus. Er bringt Rechtfertigung und ewiges Leben für alle, die sich durch den Glauben mit ihm verbinden.
Er überschreibt den korrupten Code mit einem neuen.
Wunderschön gesagt. Paulus drückt das so triumphierend aus. Dort, wo die Sünde mächtig wurde, wo sie sich ausgebreitet hat, da ist die Gnade Gottes noch viel mächtiger, noch viel überwältigender geworden.
Also, was bedeutet das alles für dich, wenn du dir diese alten Texte heute ansiehst? Wir sind ja weit über den Apfel und die sprechende Schlange hinausgegangen.
Das sind wir, ja. Wir haben gesehen, dass die Schöpfung für totale, verletzliche Nähe und Verbundenheit gemacht war. Wir haben verstanden, wie hinterlistig das Böse operiert. Also nicht mit roher Gewalt, sondern indem es das Vertrauen in die Güte unseres Schöpfers durch Gaslighting zerstört.
Richtig.
Wir haben gesehen, wie der Sündenfall die komplette Struktur der Realität invertiert hat. Wie dieser Virus der Rebellion sich auf jeden von uns übertragen hat.
Mhm.
Und vor allem haben wir gesehen, dass Gott die Ewigkeit für eine Zeit lang blockieren musste. Damit wir eben nicht für immer gebrochen bleiben, bis der neue Adam den Weg zurück nach Hause freimachen konnte.
Es ist wirklich ein narratives und theologisches Meisterwerk. Es liefert uns den Diagnosebericht dafür, warum wir einerseits zu unfassbarer Liebe und Brillanz fähig sind, unsere Welt aber gleichzeitig so furchtbar zerrissen und fehlerhaft ist.
Es ist im Grunde der Bauplan der menschlichen Seele.
Ja.
Aber bevor wir diese Reise durch die Quellen für heute beenden, möchte ich dir noch einen letzten provokanten Gedanken mitgeben. Etwas, an dem du selbst weiterdenken kannst.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir haben vorhin festgestellt, dass Gott den Weg zurück zum Baum des Lebens versperrt hat. Da standen diese gewaltigen Wächter, die Cherubim und ein zuckendes, flammendes Schwert, das in alle Richtungen blitzte.
Ja, aus Barmherzigkeit zum Schutz der Menschheit.
Genau. Aber wenn der neue Adam, Jesus, durch seinen vollkommenen Gehorsam und sein Opfer am Kreuz den Weg zum ewigen Leben wieder geöffnet hat, was bedeutet das eigentlich für dieses Flammenschwert heute?
Das ist eine faszinierende Frage.
Wurde es einfach von Gott ausgepustet wie eine Kerze? Oder, und das ist die weitaus radikalere theologische Frage, bedeutet es vielleicht, dass jemand, also unser neuer Repräsentant, physisch durch dieses Feuer hindurchgehen musste?
Mhm.
Dass er die Klinge dieses Schwertes selbst spüren musste, um den Weg für uns endgültig wieder aufzustoßen?
Das ist tief.
Ein Gedanke, den du gerne mit in deinen Tag nehmen kannst. Danke, dass du heute mit uns diese Schichten freigelegt hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.